Tagesdosis.
Konsens Nonsens im Klimawandelwald. Ein Kommentar von Dirk Pohlmann. Am 2. Januar dieses Jahres schrieb Thomas Röper einen Artikel über einen Aufsatz von Markus Fiedler. Beides ist eine Fundamentalkritik der berühmten Studie von John Cook zum 97-prozentigen Konsens in der Klimaforschung. Es sollte wohl so etwas werden wie die Zerstörung von Cook und den Klimalügnern, analog zum viralen Rezo-Video, nur aus der umgekehrten Richtung. Thomas Röper schreibt, Zitat, Medien und Politik erzählen uns den ganzen Tag lang, dass 97% der Klimaforscher sich einig sind, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht ist. Aber eine Überprüfung dieser Behauptung ergibt ein ganz anderes Bild. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, ich hoffe, Sie sitzen bequem, denn nun kommt's. Das war gelogen. Und zwar dreister, als man es sich hätte vorstellen können. Es sind ganze 0,54% der Arbeiten der Meinung, dass der Mensch auch nur zu mindestens 50% am Klimawandel schuld ist. Das ist kein Scherz. Und nun werde ich Ihnen aufzeigen, wie man mit mathematischen Tricks aus 0,54% 97% macht. Zitat Ende. In beiden Artikeln, wie auch in den darauffolgenden Interviews, ist die Wortwahl nicht zimperlich. Betrug, Lüge, Manipulation. Wohlgemerkt, es geht um Wissenschaft. Also um das System, in dem die Kritik an herrschenden Auffassungen Teil der Methodik ist, in einem Maße wie sonst nirgends. Das System Wissenschaft mit Politik und Medien zu einem Lügenbrei zu vermengen, ist ein starkes Stück. Sind die Wissenschaftler wirklich die Feinde der Wahrheit? Die meisten Kommentare stimmen der Behauptung eines allgemeinen, umfassenden Betrugs zu. Endlich, heißt es da, die Matrix werde offenbar. Ein Skandal sei aufgedeckt worden. Und damit sei die leidige Klimadiskussion vom Tisch. Jetzt sei klar, in welchem Lügensystem wir lebten. Dass in der Politik gelogen wird, ja, und in den Medien, aber hallo. Aber in der Wissenschaft, da gehe ich nicht mit. Es kommt vor, aber weniger als irgendwo sonst. Das System Öffentlichkeit und Expertenöffentlichkeit als Korrektiv gegen Betrug und falsche Thesen funktioniert besser als fast überall sonst. Und wie ist es beim Lackmustest 9/11? Nun, da glänzt die Wissenschaft eher mit Abwesenheit. Es gibt nur eine Handvoll Studien und die beiden offiziellen sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wurden. Es gibt eine weitgehende Abwesenheit der Naturwissenschaft bei der heißen Kartoffel 9/11. Zum Klimawandel gibt es mehr als 10.000 Studien. Und die sollen ein Lügengebilde darstellen? Wenn ich genauer hinschaue, wünschte ich mir, Röper und Fiedler hätten sich etwas mehr zurückgehalten bei ihrer Attacke gegen die Klimawissenschaft. Ich wünschte mir das vor allem, weil Röper und Fiedler geschätzte Kollegen sind. Thomas Röper leistet als sozusagen Russland-Korrespondent der Alternativmedien sehr gute Arbeit bei der Aufklärung über die Propaganda-Fehlleistungen des Mainstreams. Und dass Markus Fiedler und ich in Sachen Wikipedia an einem Strang ziehen, um Machtmissbrauch aufzuklären, ist bekannt. Aber beim Klima hört der 97% Konsens von Röper, Fiedler und Pohlmann auf, den es bei anderen Themen gibt. Einiges an Fiedlers Aufsatz ist interessant, trotzdem bin ich misstrauisch, ob es auch richtig ist. Aber das ist nicht der Hauptpunkt meiner Kritik. Ich werde erläutern, warum ich sowohl die Arbeit als auch das mediale Umfeld, in dem Fiedlers Kritik jetzt begeistert aufgenommen wird, als fehlgeleitet betrachte. Im ersten Schritt gehe ich einfach mal davon aus, dass Markus Fiedler mit seiner Kritik an der Methodik der Studie recht hat. Was er nicht hat, aber damit werde ich mich in einem späteren Artikel beschäftigen, der noch etwas warten muss, weil ich Stellungnahmen abfragte und es dauert, die Antworten einzutreiben. Zuerst einmal, Fiedler und Röper behaupten, dass der 97-prozentige Konsens auf dem Trick basiere, die Zusammenfassungen von etwa 12.000 wissenschaftlichen Studien, die sich irgendwie mit Klimawandel beschäftigt haben, in schwammige Kategorien aufgeteilt zu haben. Gut 60% der Zusammenfassungen haben gar keine Aussage über den Klimawandel und fallen deswegen aus der Erhebung. Nur 0,54% der Studien behaupten in der Zusammenfassung explizit einen zu mehr als 50% vom Menschen verursachten Klimawandel. Insgesamt sind es 32,6%, die eine Aussage in diese Richtung treffen. Fiedler und Röper vergessen zu erwähnen, dass die Studie ihre Methodik sehr genau erläutert und die Daten veröffentlicht sind, sogar alle 12.000 Zusammenfassungen und deren Einordnung. Es gibt außerdem die Möglichkeit, seine eigenen Einschätzungen der Studien zu den Kategorien anzugeben. Die Cook et al. Ist ja sozusagen eine Gesamtübersicht, eine Fleißarbeit. Wirklich ärgerlich ist es, wenn ein Biologe wie Fiedler schreibt, Zitat, Cook et al. Nennen folgendes Textbeispiel. Die Kohlenstoffbindung im Boden ist wichtig für die Eindämmung des globalen Klimawandels. Schön, dass hier über Klimawandel geredet wird. Hier wird aber keine Aussage zum menschlichen Anteil am Klimawandel getätigt. Das allermeiste CO2 bzw. der allermeiste Kohlenstoff in der Atmosphäre ist nicht vom Menschen erzeugt. Daher gibt es hier keine zwingende Annahme, dass der Autor einen anthropogenen Einfluss annimmt, nur weil er Kohlenstoff im Boden binden will. Zitat Ende. Das allermeiste CO2 bzw. der allermeiste Kohlenstoff in der Atmosphäre ist nicht vom Menschen erzeugt? Das ist schlicht falsch. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre lag vor der Industrialisierung bei 280 Parts per Million, also Anteile pro Million. Heute sind es etwa 410 ppm. Es sind also etwa 45% mehr CO2 in der Atmosphäre als vor der Industrialisierung. Und diese 45% sind menschengemacht. Das CO2 in der Atmosphäre ist der klimawirksame Teil, nicht die Gesamtmenge, die in einem natürlichen Kreislauf konstant umgesetzt wird. Der ist viel größer, zählt aber nicht. Klimawirksam ist nur, was in die Atmosphäre gelangt. Und genau darum geht es ja, dass immer mehr CO2 durch Verbrennung von Ölprodukten bei gleichzeitiger Vernichtung von Wald und durch Brände in die Atmosphäre gelangt. Es gibt auch bereits eine Reihe von kritischen Gegenstudien zur Cook-Studie und viele Blogartikel bei den üblichen Verdächtigen, was sich aus der Bekanntheit und Wirksamkeit der Cook et al.-Studie erklärt. Ähnlich wie die Hockeystick-Grafik von Michael Mann, die in mittlerweile mehr als 3 Dutzend Studien bestätigt wurde, aber immer wieder angegriffen wird, ist auch Cook et al. Konstant unter Beschuss. Eben wegen der Bedeutung der Studie in der Öffentlichkeit. Fiedler und Röper erwähnen die vorausgehenden Kritikstudien nicht. Warum eigentlich? Vielleicht, weil sie in der Wissenschaft als widerlegt gelten? Aber zurück zum Hauptargument. Zum Vergleich: Würde man Aufsätze von Geografen darauf untersuchen, ob sie an die Kugelform der Erde glauben, ob es also einen wissenschaftlichen Kugelkonsens gibt, wird man in den meisten Arbeiten dazu keine wörtlichen, direkten Aussagen finden. Eben weil die Kugelgestalt so breiter Konsens ist, wird sie so gut wie niemand explizit erwähnen. Ich übernehme jetzt einfach mal die Zahlen der Cook-Studie zum Klimawandel. Daraus zu folgern, dass zum Beispiel nur die 0,54% der Geografen, die die Kugelform ausdrücklich erwähnt haben, an die Kugelform der Erde glauben, wäre verwegen. Es wäre auch nicht überraschend festzustellen, dass in gut 60% der Studien dazu überhaupt nichts gesagt wird. Trotzdem dürfte diese Gruppe, die sich nicht äußert, auch nicht als Kugelgegner oder Befürworter gezählt werden, weil es ja keine Aussage von ihr gibt. Man darf daraus auch nicht schließen, dass sie Gegner der Kugeltheorie wären. Dass in den allermeisten Studien nur aus Bemerkungen wie Umlaufzeit, Rotationsellipsoid oder Großkreisentfernung geschlossen werden kann, dass etwa ein Drittel der Autoren von einer Kugelform ausgehen, wäre das überraschend. Und last but not least, aus diesen Zahlen einen Kugelbetrug abzuleiten, das wäre was? Abenteuerlich? Verwegen? Ich überlasse Ihnen das Urteil. Aber es wird noch besser. Fiedler und Röper berichten nur über einen Teil der Cook-Studie. Sie vergessen zu erwähnen, dass die Arbeit aus 2 Teilen bestand. Erstens aus einer Kategorisierung von 11.944 Zusammenfassungen, die sie ausführlich analysieren, und zweitens aus einer Befragung von 8.547 Wissenschaftlern, die ihre Arbeiten selbst einordnen sollten, also eine Befragung, ob die Cook-Studie sauber kategorisiert hat. Warum erwähnen Röper und Fiedler diesen zweiten Teil der Arbeit nicht, der ja ihre These von der willkürlichen Zuordnung zum Einsturz bringen kann? Diese Rückmeldung der Wissenschaftler macht es doch besonders interessant, was bei diesem Teil herausgekommen ist. Bei solchen ausführlichen Befragungen per E-Mail liegt die Rücklaufquote bestenfalls bei einem Drittel der Befragten, meist viel niedriger. In diesem Fall waren es 1200 Wissenschaftler, also etwa 14%, die auf den Fragebogen per E-Mail antworteten. Ergebnis bei den Antworten? Es sind wieder etwa 97%, also der gleiche Wert wie im ersten Teil, die Angaben, dass in ihrer Arbeit der These vom menschengemachten Klimawandel zugestimmt wurde. Wäre die Stichprobe, die geantwortet hat, zufällig verteilt, müsste man mit so einem 97%-Ergebnis rechnen, wenn die Ergebnisse von Cook et al. Weitgehend richtig sind. Es könnte aber sein, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Wissenschaftler, die Befürworter des menschengemachten Klimawandels sind, immens viel auskunftsfreudiger sind als ihre durchwegs schüchternen Gegner, dass die Stichprobe also eine Falschmessung lieferte. Es könnte sein, auch wenn es nicht plausibel ist. Aber dieses zweite Ergebnis einfach zu verschweigen, ist sicher keine korrekte Arbeitsweise. Wäre Cook so vorgegangen, hätte der Vorwurf wohl gelautet: Betrug, Lüge, Manipulation. Um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen, ist es weiterhin sinnvoll zu erkunden, ob es andere Metastudien zum Klimawandel außer der Cook-Studie gibt. Auch das unterlassen Fiedler und Röper. Es existieren seit 2000 mindestens 9 weitere Metastudien, also wissenschaftliche Aufsätze, die mit verschiedenen Methoden untersucht haben, wie die Scientific Community zum Klimawandel steht. Zum Beispiel mit Expertenumfragen oder durch Klassifizierung von wissenschaftlichen Aufsätzen. 2003 Bray und von Storch, Oreskes 2004, Stats, US Statistic Assessment Service 2007, 2008 erneut Bray und von Storch, 2009 Doran und Zimmermann, Andereck, Prall, Harold und Schneider 2010, Farnsworth und Lichter 2012, Lefsruf und Meyer 2013, Cook et al., Powell 2013 und Verheggen et al. 2014. 2 stechen heraus. Lefsruf und Meyer, die 2012 nach vielen Studien zum Konsens der Wissenschaftler im Auftrag der Mineralölwirtschaft von Alberta, Kanada, ihre für die Mineralölwirtschaft arbeitenden Kollegen befragten. Das bedeutet Ingenieure und Geowissenschaftler, also Auftragnehmer und Angestellte der Mineralölwirtschaft von Alberta. Eine Studie mit dem brutalstmöglichen Willen zur Objektivität? Naja. Wundersamerweise waren in dieser Gruppe nur 36% der Ansicht, dass der Klimawandel menschengemacht ist. 10% glaubten ein sowohl als auch bei Mensch und Natur. Also selbst bei dieser Fake-Studie waren es nicht 0,54%, sondern 36% oder auch 46%, je nachdem, wie man es zählen will, die den anthropogenen Klimawandel als Realität bezeichnen. Bei allen anderen Studien sind es mehr als 90%, meist annähernd 100%, die zum Ergebnis der menschengemachten Klimaerwärmung kommen. Verheggen, er publizierte die andere aus meiner Sicht herausstechende Studie, fand heraus, dass die Ansichten mit der Expertise korrelieren. Größere Expertise im Bereich Klimaforschung führte zu klareren Aussagen in Richtung anthropogenem Klimawandel. Wer mehr als 10 Studien in Journalen veröffentlicht hat, die von Experten gegengelesen und beurteilt wurden, war eindeutig vom menschengemachten Klimawandel überzeugt. Es gibt weitere Indizien für den Konsens. 34 nationale Wissenschaftsakademien haben in offiziellen Stellungnahmen die These vom menschengemachten Klimawandel bestätigt. Keine einzige hat sich gegen die These der menschengemachten Klimaerwärmung ausgesprochen. Auch die NASA hat eine Liste von Organisationen veröffentlicht, die sich öffentlich zu dieser Frage geäußert haben, darunter die wichtigsten US-Wissenschaftsvereinigungen. Was ist mit dem Argument, dass dieser wissenschaftliche Konsens nichts wert ist? Dass es in der Wissenschaft nicht um Konsens geht? Dass ein einzelnes Genie wichtiger sein kann als die große Schafherde? In der Wissenschaftsphilosophie gibt es das Argument, dass eine Theorie durch eine einzige abweichende Beobachtung widerlegt werden kann. Alle Schwäne sind angeblich weiß. Der erste schwarze Schwan, der beobachtet wird, falsifiziert die Theorie. In der Wissenschaft ist deswegen eine Theorie, die keine widerlegbaren Aussagen beinhaltet, wertlos. Vorsicht, wenn Sie hören, dass Konsens nichts wert ist in der Wissenschaft. Tatsächlich beruht auch die Wissenschaft auf dem Konsensprinzip. Manchmal führt das Konsensprinzip zu falschen Ergebnissen. Es ist selten, aber es kommt vor, dass es einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft gibt, der sich nur schwer durchsetzen kann. Zum Beispiel, wenn es um eine Änderung des Weltbildes geht. Etwa, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass auch der Mensch der Evolution unterliegt, dass wir Teil der Natur sind, nicht ihre Krone. Oder dass der Mensch das Klima der Erde ruinieren kann. Diese Erkenntnisse mussten sich gegen große Widerstände durchsetzen. Sie haben sich durchgesetzt. Oft erst durch das Aussterben der Wissenschaftler, die den alten Theorien anhängen. Diese revolutionären Theorien waren anfangs eine Zumutung für den Konsens, nicht nur den der Wissenschaft, sondern für einen Konsens, der die Machtstrukturen der Gesellschaft stabilisierte. So wie die Klimaerwärmung eine Zumutung für die Mineralölindustrie und die ihr angeschlossenen Parteien war und ist. Sie bekämpft die Theorie der menschengemachten Erwärmung. Aber mittlerweile gehört diese Theorie nicht mehr zu den umstrittenen Theorien in der Wissenschaft. Sie hat sich durchgesetzt. Bedeutende Wissenschaftler mit fundamental neuen Ideen werden anfangs, manchmal, nicht immer, nicht meistens, als Querulanten behandelt. Das hat es auch in den Naturwissenschaften wiederholt gegeben. Einstein war anfangs eine Art Querulant in der Physik. Die spätere Bedeutung seiner Orchideenwissenschaft allerdings war damals nicht absehbar. Theoretische Physiker waren bis zum Zweiten Weltkrieg und dem Bau der Atombombe Meister der brotlosen Künste, mit voraussehbarer Arbeitslosigkeit, ähnlich wie Experten für altägyptische Hieroglyphen. Aber aus der Tatsache, dass anfangs nur eine Handvoll Leute die Theorie Einsteins überhaupt verstehen konnte, sollte man nicht schließen, dass jeder Querulant ein verkannter Albert Einstein ist. Die Behauptung, dass es nicht um Konsens in der Wissenschaft geht, wird meist von Personen vertreten, die ihnen zum Beispiel beweisen wollen, dass sie das erste funktionierende Perpetuum mobile gebaut haben, aber niemand in der korrupten Wissenschaft das eingestehen will. Natürlich ist Konsens in der Wissenschaft wichtig, weil es der Konsens der Personen ist, die am meisten über ein Thema wissen, die Gegenargumente geprüft haben. Wenn Sie bei einer wichtigen Krankheitsdiagnose Zweit-, Dritt- oder Viertmeinungen einholen, suchen Sie dann etwa nach der möglichst weit vom Konsens entfernten Meinung, um ihr zu folgen? Wegen der größeren Wissenschaftlichkeit des abseitigen Ratschlages? Wenn ja, haben Sie gute Chancen, bei einem Quacksalber zu landen. Es sind ja nicht nur die Wissenschaftler, die von der Klimaerwärmung überzeugt sind. Auch Ihr Terrassenthermometer, Ihr Oberförster und Ihre Gartenwasserrechnung, falls vorhanden, also die Messwerte, nicht nur die Theorie dazu, sind eindeutig der Ansicht, dass etwas nicht stimmt mit dem Klima. 2019 war das wärmste Jahr in Europa seit Aufzeichnung der Temperaturen. Nach zwei Trockensommern in Deutschland nacheinander, was es noch nie gegeben hat, wird ein dritter für flachwurzelnde Bäume zur tödlichen Gefahr werden. Sie werden es beobachten können. Dieser Winter hat bisher bei weitem nicht genug Regen gebracht. Es sieht nicht gut aus für den Wald. Die 10 wärmsten Jahre weltweit von 1880 bis 2019 waren in aufsteigender Reihenfolge 2009, 2005, 2003, 2010, 2014, 2018, 2015, 2017, 2019 und 2016. Fällt Ihnen etwas auf? Trotzdem, Sie werden weiter darüber lesen können, wenn Sie es wollen, was für eine große, gemeine CO2-Lüge die Klimaerwärmung ist. Wenn Sie an den richtigen Stellen suchen und ansonsten die Augen festschließen, finden Sie lauter Argumente, die Sie darin bestärken, dass es überhaupt keine Klimaerwärmung gibt. Wenn Sie es so wollen. Also, wem wollen Sie glauben? Diesen vielen wundervollen Artikeln und Interviews, in denen steht, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass es nur finstere Personen, korrupte Wissenschaftler und bezopfte Hysterikerinnen sind, die warnen, weil die in Wirklichkeit eine Ökodiktatur errichten wollen? Und vor dieser bösen Diktatur wollen Sie die Guten beschützen, die dabei von der Mineralölindustrie gefördert werden, als Garanten der Freiheit. Und da wollen Sie Ihren eigenen, verlogenen Augenglauben?